Der Mutterlied Kapitel 6 – Ein verlorenes Lied. Als Erik an dem Morgen erwacht war, da seine Mutter still und bleich auf ihrem Bette lag, da war Mariam, die sein Erwachen abgewartet hatte, zu ihm herangetreten und hatte ihm gesagt: »Sieh, Erik, die Mutter ist diese Nacht in den Himmel gegangen, und jetzt ist es ihr sehr wohl, und sie sieht auf dich herab, ob du auch gut und brav bleibst, dass du auch einmal zu ihr kommst.« Erst hatte Erik ganz ruhig geantwortet: »Ja, ich weiß, die Mutter hat es mir gesagt, dass es so komme.« Als er dann aber zu seiner Mutter herantrat und sie so lange, lange und gar nicht mehr die Augen aufschlug, da setzte er sich auf seinen Schemel an ihr Bett und weinte ganz still. Solange die Mutter noch da lag, war er nicht von ihr wegzubringen, und als sie nun hinausgetragen wurde, da setzte er sich an die Stelle, wo sie immer gesessen hatte, und ging den ganzen Tag nicht davon weg. Er war aber ganz still, und wenn er auch weinte, so tat er es ganz leise, man hörte keinen Ton von ihm. Am Tag, nachdem die Vorsteher dagewesen waren und die Marianne den Erik aus der leeren Stube zu sich hinaufgenommen hatte, dachte sie, das Beste sei gewiss, wenn er nun wieder in die Schule gehe und mit den anderen Kindern zusammenkomme, dass er wieder froh und ein wenig laut unter ihnen werden könne, denn das leise Weinen kam der Marianne noch viel trauriger vor, als wenn er ein wenig Lärm gemacht hätte. So sagte sie ihm denn an jenem Morgen, sie meine, wenn er nun wieder in die Schule gehen würde, so wär es recht. Augenblicklich gehorchte Erik, nahm seine Bücher hervor, packte sie ein und machte sich auf den Weg. So ging es denn weiter, Tag für Tag, und nach kam es der Marianne vor, Erik werde nun wieder mehr und mehr, wie er gewesen war. Doch war das sonnig helle, fröhliche Gesichtchen, das er gehabt hatte, noch nicht wieder da, und es war wie etwas Scheues in sein Wesen gekommen, das man vorher nie an ihm gesehen hatte, als wäre eine sichere, starke Mauer, die ihn rings umgeben und geschützt hätte, vor ihm niedergefallen, und er machte zum ersten Mal seine Augen auf für die Dinge und Menschen, die um ihn waren und ihm fremd vorkamen. Die sichere Mauer war die große Liebe seiner Mutter gewesen, die ihn überall umgeben hatte. Es waren nun wohl 14 Tage vergangen, seit Erik wieder zur Schule gekommen war. Wenn der Unterricht zu Ende war, so hatte er nie abgewartet, bis die Schar der Schüler aus dem Mittelstück sich zusammengesellt hatte, um lärmend den Heimweg anzutreten, sondern er war gleich fortgelaufen und hatte den langen Weg immer ganz allein zurückgelegt. Kam er so nach Haus am Abend, da fand ihn seine Tasse Milch und sein Stück Brot auf dem Tisch. Es stand für ihn bereit, wenn die alte Marianne nicht selbst zu Hause war und es ihm reichte. War sie da, so sagte sie wohl: »Geh noch ein wenig hinaus zu den Kindern, Erik, es tut dir gut und deine Aufgaben kannst du schon noch machen.« Erik war dann immer hinuntergegangen bis zur Hecke vor dem Häuschen. Dort war er stehen geblieben und hatte zugeschaut, wie da und dort die Kinder herumrannten und allerlei Spiele machten, aber er war nie zu ihnen hingegangen. So stand er auch heute an der Hecke und schaute mit erstaunten Augen auf die frisch abgemähte Wiese hinüber, wo die Schar der schulpflichtigen Mittelstückler sich mit Fangspielen ergötzten und diese unter einem unausgesetzten, furchtbaren Geschrei ausführten. Jetzt rannte der große Kuri dem Käterli nach, und da dieses wusste, welche saftigen Schläge von diesen dicken Händen auf seinen Rücken fallen würden, sollte es gefangen werden, so stürzte es ohne Rücksicht über den Weg ins Feld gegen die Hecke, rannte fast den Erik um und sprang ins Gärtchen der Marianne hinein. In dem Augenblick nun hätte der heranstürzende Kuri das atemlose Käterli bald erwischt. Aber ganz behende schoss Erik vor, machte seine beiden Arme breit auf und hielt so den Kuri auf, bis das Käteli wie ein Pfeil um das Häuschen herum und wieder zur Wiese zurückgeschossen war, wo es, am sicheren Ziel angekommen, sich ausruhen und nicht mehr gefangen werden konnte. Kuri brummte: »Lass du mich ein andermal gehen, oder?« Damit machte er dem Erik eine Faust und lief davon, denn er hoffte, das Käteli doch noch zu erwischen. Als diese sich nun am Ziel ein wenig ausgeruht hatte, kam es wieder zurückgelaufen, denn es hatte den Ritterdienst des Erik wohl empfunden und war ihm sehr dankbar. Darum konnte es ihn nicht so allein dort stehen sehen. Es lief zu ihm heran und sagte aufmunternd: »Komm, mach auch mit. Du musst nicht immer so allein gehen, das ist langweilig.« »Nein«, gab Erik zurück, »ich kann nicht mitmachen. Ich will nicht so furchtbar schreien.« »Das kannst du nur bleiben lassen. Es gehört nicht zum Spiel. Komm nur.« Und damit nahm Käteli den Erik fest bei der Hand und zog ihn mit sich fort. Erik spielte nun wirklich mit, und nun er einmal angefangen hatte, war er ganz dabei. Man hatte das Fangen aufgegeben, und nun wurde das Ringspiel in Gang gesetzt. Die Kinder hatten einen großen Kreis gebildet und hielten sich alle fest bei den Händen. In der Mitte des Kreises stand der Ausgeschlossene. Der musste unversehens auf irgendeine Hand schlagen, und dann entstand ein Wettrennen um den Kreis herum, wer zuerst den offenen Platz im Ringe gewinne. Im größten Eifer wurde das Spiel fortgesetzt. Aber plötzlich mittendrin riss sich Erik auf beiden Seiten los und rannte weg, so dass eine große Störung entstand. »Den wollen wir nicht mehr«, rief der Kuri geärgert aus. »Der darf gar nicht mehr mitmachen.« »Freilich darf er«, behauptete Käteli fest. »Vielleicht hat ihn nur eine Wespe gestochen, und vielleicht macht man das Spiel in der Weise da, wo er früher daheim war. Wenn er wiederkommt, kann er da bei mir eintreten. Jetzt wollen wir weitermachen.« So geschah es. Gleich waren alle Mitspielenden wieder mit größtem Eifer am Werke, und Erik war vergessen. Nicht weit von dem Spielplatze stand ein blinder Mann mit einer Drehorgel und spielte seine Melodien. Als Erik die ersten Töne davon vernommen hatte, da hatte er sich losgerissen und war weggelaufen. Nun stand er in einiger Entfernung vor dem Manne und hörte mit gespannter Aufmerksamkeit auf alle die Weisen. Als der Mann aufbrach, ging Erik still dem Häuschen zu, und als ihn die Marianne kommen sah, sagte sie bei sich: »Jetzt hab ich gehofft, die Kinder machten ihn wieder lustig, und nun sieht er mir trauriger aus als vorher.« Von da an schaute das Käteli jeden Abend, wenn die Spiele begannen, nach, ob der Erik an der Hecke stehe, und wenn er da stand, holte sie ihn herbei. Erik machte nun immer mit, und oft sah er ganz vergnügt aus, wenn er so mitten im Spieleifer war. Aber fast jedes Mal geschah ganz dasselbe wie am ersten Abend. Mitten im Spiel brach Erik plötzlich ab, lief davon und kam nicht wieder. Einmal war eine Schar wandernder Gesellen vorbeigezogen. Die hatten laut und fröhlich ihre Wanderlieder gesungen, eins nach dem anderen. Weg war der Erik, und weit, weit hin ging er immer still hinter den Gesellen drein und hörte zu. Einmal waren Trompetenstöße von fern erklungen, denn ein Mittelstückler war bei der Musik im Militär und übte nun seine Märsche ein. Sofort hatte Erik alles abgebrochen und eilte in der Richtung der Töne davon. Einmal hatte ein Knabe mit einer Handharmonika sich dem Spielplatz genähert. Erik war eben am Suchen der Verborgenen. Aber da half kein Drohen und kein Bitten. Er suchte nicht weiter. Er hatte sich vor den Knaben hingestellt, ihm zuzuhören. Da blieb er stehen und rührte sich nicht mehr. Kuri wollte in seinem Verstecke bersten vor Zorn, dass Erik nicht weiter suche, und zwar sich halb tot suche, bevor er sein ungeahntes Versteck auffinden würde, denn der Kuri war bis in den Wipfel des Birnbaums geklettert, der auf dem Platze stand, und von da konnte er dann sofort die Untätigkeit des Erik und sein hartnäckiges Dableiben deutlich übersehen. Auch dem Käteli war es zu viel geworden heute, denn in dem hintern Teil des Geißenstalls, wo es hineingekrochen war, fühlte es sich unerreichbar sicher, und nun merkte es auf einmal, dass da gar nicht mehr gesucht wurde, und der Grund davon kam ihm gleich in den Sinn. Es kroch wieder hervor mit vieler Mühe und allerhand Spuren auf seinem Röckchen von dem Aufenthaltsort, in dem es ganz zusammen geduckt hatte verweilen müssen, und rannte auf den Erik zu, der unbeweglich dastand. »Ich möchte doch nur wissen, was du hast«, rief Käteli ihm entgegen. »Jeden Abend, wenn wir am besten dran sind, so läufst du auf einmal fort wie ein Has. Oder dann stehst du da wie eine Bildsäule und lässest alles gehen. So geht's aber nicht. Komm jetzt auch zu uns. Aber wart, ich muss mich erst wieder verbergen.« Eben waren die letzten Töne der Harmonika verschollen und der Knabe war weggegangen. Erik atmete tief auf und sagte, »Ich kann nicht mehr mitmachen. Ich muss heimgehen.« Er kehrte sich ab und ging. Aber das verdroß das Käteli. Es lief hinter ihm her und redete ihm immer zornig zu von hinten. »Das ist nicht schön von dir, Erik. Das hättest du nicht zu tun gebraucht. Du hast uns jetzt schon 4 oder 5 Mal das Spiel über den Haufen geworfen. Das ist denn gewiss nicht schön von dir. Oder meinst du etwa, es ist schön?« Sie waren jetzt beim Häuschen der Marianne angekommen. Erik stand still an der Hecke und kehrte sich um. Ganz freundlich sagte er, »Sei nicht bös, Käteli, sieh, ich muss es immer so machen.« »Ja, warum denn? So erkläre mir jetzt, was du denn machst und warum du einem alles verderben musst«, forderte Käteli ziemlich empfindlich, denn es konnte noch nicht verschmerzen, dass es das unvergleichliche Versteck im Geißenstall ganz vergebens erklommen hatte. »Ich will dir's sagen, Käteli, denn du musst nicht meinen, dass ich dir mit Fleiß alles verderbe. Ich habe nur nicht daran gedacht«, sagte Erik entschuldigend. »Siehst du, es gibt ein schönes Lied. Das hat meine Mutter immer gesungen und auch noch am letzten Tage. Und das Lied hörte ich so gern wieder. Aber kein Mensch singt es. Und ich kann zuhören, wie ich will. So höre ich nur ganz andere Sachen. Und wenn ich nur das Lied noch einmal hörte.« Jetzt sah Käteli, wie Eriks Augen sich mit großen Tränen füllten. Augenblicklich verwandelte sich sein Ärger in große Teilnahme. »Deswegen musst du nicht so traurig sein. Ich kann dir schon helfen«, sagte es diensteifrig. »Ich kann so viele Lieder. Sag nur, wie deines heißt. So will ich dir's auf der Stelle singen.« »Ich besinne mich immer darauf, aber ich kann die Worte nicht mehr zusammenfinden. Aber wie die Melodie anfängt, weiß ich noch gut. Glaubst du, du könntest das Lied erraten, wenn ich sie singe?« »Ja, natürlich! Sing nur zu«, mahnte Käteli zuversichtlich. Erik sang eine Linie und dann noch eine und noch ein wenig dazu. Dann konnte er nicht mehr weiter. Käteli schüttelte ganz verwundert den Kopf. »Das Lied habe ich nie gehört, aber vielleicht singen wir es nur ein wenig anders. Ich finde es schon noch. Sag nur, wovon es handelt, von Menschen oder Tieren?« »Gleich am Anfang von Blumen und schönen grünen Bäumen, weißt du, mit den prächtigen Zweigen und...« »Sei nur still, ich weiß schon alles«, unterbrach ihn Käteli, »jetzt will ich dir's singen.« Und mit fester Stimme und vollen Tönen sang das Käteli ernsthaft... 3 Rosen im Garten, 3 Tannen im Wald. Im Sommer ist's lieblich, im Winter ist's kalt.« »Ist's das?« fragte es jetzt in voller Zuversicht, dass es so sein müsse. Aber Erik schüttelte sehr bestimmt den Kopf und sagte, »Nein, nein, das ist's nicht. Da ist gar keine Ähnlichkeit zwischen dem, was du singst, und dem Liede.« Käteli musste sich sehr verwundern. »Das sind doch die Blumen und die Bäume, die sind darin vorgekommen«, meinte es. »Oder weißt du etwa selbst nicht mehr recht, wie das Lied geht, Erik?« »Doch, doch, Gewiss, versicherte dieser, siehst du, zuerst ist es ein großes Fest, wo sie alle kommen mit vielen Blumen und grünen Kränzen und sie hinwerfen, weil ein großer Herr kommt und...
Etwa ein Graf? Unterbrach Käteli.
Vielleicht. Oh, jetzt weiß ich's schon, hättest du das mit dem Grafen nur gleich zuerst gesagt. Jetzt gib nur Acht. Und wieder sang Käteli in vollen Tönen.
Ich stand auf hohen Bergen und sah ins tiefe Tal. Ich sah ein Schifflein schwimmen, darin drei Grafen waren.
Jetzt Erik?
Aber Erik schüttelte noch stärker den Kopf und sagte traurig,
gar nicht, gar nicht.
Nun ist das Lied vielleicht ganz verloren und kein Mensch weiß es mehr.
Jetzt weiß ich noch ein Mittel, sagte das hilfreiche Käteli, dem Eriks Lied zu Herzen ging. Es ist freilich ein wenig spät, aber ich kann's schon noch machen.
Damit lief es in Sprüngen davon und erstaunt schaute Erik nach, wo es wohl das Lied suchen wollte.
In einer Viertelstunde hatte Käteli in ununterbrochenem Rennen den Fuß des Hügels erreicht, auf dem das Pfarrhaus stand. Oben auf der Gartenmauer stand Ritz und schaute aus, was sich etwa noch begegnen möchte in der kurzen Zeit, die ihm noch blieb vor dem Rückzug ins Nachtquartier.
»Geh, Ritz, hol die Sally heraus, aber hurtig«, rief ihm Käteli von unten herauf zu.
Das war dem Ritz eben recht, denn er hoffte, da sei noch etwas Besonderes los. Noch ehe Käteli ganz oben war, hatte er Sally schon zur Stelle gebracht. Atemlos teilte ihr Käteli sein Anliegen mit und erwartete sicher, dass Sally, die ja so viele Lieder wisse, ihm auf der Stelle zu dem Gesuchten verhelfen werde. Aber es ging nicht so, sondern es gab eine ziemlich lange Verhandlung, denn zuerst wollte Sally doch recht wissen, was in dem Lied stehen müsse, ob es lustig sei oder traurig, und dann fing sie an zu raten und zu probieren, ob es dieses sein könnte oder jenes, aber keines passte recht zu der Vorschrift, und auf einmal sprang Käteli auf und rief,
»Es läutet die Abendglocke, ich muss heim, gewiss ist der Vater vor mir beim Nachtessen und ist ungehalten, dass ich nicht da bin. Ich hatte aber auch gemeint, du wüsstest das viel geschwinder, Sally, nur so ein einfaches Lied.«
Besinne dich noch und bring mir's morgen in die Schule, aber sicher, weißt du, sonst wird der Erik wieder so traurig. Gut Nacht!
Das Käteli schoss davon und Sally ging nachdenklich ins Haus hinein. Gleich darauf wurde Licht gemacht in der Wohnstube, wo Mutter und Tante am Tisch saßen und nun auch der Vater sich niederließ. Edi hatte schon längst mit einem Buch gepasst, ob es Licht werde im Zimmer, denn die Mutter hatte ihm verboten, am Fenster in der Dämmerung weiterzulesen. Ritz setzte sich hin, um seufzend eine verschobene Rechnungsaufgabe fertigzubringen. Jetzt trat auch Sally in die Stube. Unter jedem Arm trug sie 4 oder 5 Bücher von verschiedenstem Format. Keuchend schleppte sie die unbequeme Last herbei.
»Ach, um alles in der Welt«, rief die Tante erschrocken aus, »nun will die Sally auch noch eine Geschichtsforscherin werden.«
»Nein, nein«, wehrte Sally, »aber lasst mir nur ein wenig Platz, ich muss durchaus etwas suchen.«
Sie setzte sich auch gleich hinter ihren Bücherhaufen und begann emsig ihre Arbeit. Sie blieb aber nicht lange ungestört. Der ungewöhnliche Vorrat an Lesestoff, den Sally zu ihrer Arbeit herbeigeschafft hatte, zog alle Blicke auf sich. Und auf einmal sagte der Vater, der eine Weile still über seine große Zeitung hinausgeschaut hatte,
»Mir scheint, Sally, als sehe ich ein Buch in deiner Hand, das wenig für dich passt. Woher kommst du mit dem Nibelungenlied?«
»Eben wollte ich es sagen«, fiel die Mutter ein. »Was in aller Welt willst du denn mit den Kriegsliedern von Ernst Moritz Arndt tun?«
Sally hatte auf allen Tischen und Gestellen alles mitgenommen, was ihr eine Liedersammlung zu sein schien. Diese beiden Bücher hatte sie beim Vater gefunden und erklärte nun, dass sie Eriks verlorenes Lied suchen müsse und was Käteli darüber berichtet hatte, was darin stehen sollte.
»Aha«, sagte Edi und kicherte ein wenig, »darum hast du das Heft dort vom Klavier genommen. Da kann sich der Erik schon freuen über die Lieder, die du ihm daraus mitteilst.«
Er hielt das Heft der Schwester hin und verfolgte mit dem Zeigefinger nachdrücklich die Worte des Titelblattes. »Lieder ohne Worte.«
Sally dachte nicht immer so gründlich nach wie ihr Bruder. Sie hatte im Eifer ihres Vorhabens angenommen, das sei eine besondere Art von Liedern, und schaute nun ein wenig verblüfft auf das Heft, in dem lauter schwarze Noten zu sehen waren. Auch bei Ritz war nun das Interesse an der Sache rege geworden. Er hatte auch eines der Bücher erfasst und las jetzt mit ziemlicher Anstrengung »Geharnischte Sonette von«.
»Was? Auch auf meinem Tisch hast du herumrumort, Sally?« unterbrach ihn die Tante lebhaft.
»Es ist doch arg mit euch. Überhaupt solltet ihr euch schon alle drei zu Bette bewegen. Es ist die höchste Zeit. Packt nun zusammen.«
Aber diesmal zeigte sich Sally ungewöhnlich widerspenstig. Sie behauptete, sie könne nicht schlafen, die ganze Nacht nicht, wenn sie das Lied nicht gefunden habe. Sie müsse es dem Käteli bringen. Sie habe es versprochen, und Sally kam in eine solche Aufregung hinein vor Angst, sie komme nicht zu ihrem Ziel, dass sich die Mutter ins Mittel legte. Sie erklärte dem Kinde, dass das alles nicht die Bücher seien, da ein solches Lied gefunden werde, und dass die Angaben, die Käteli gemacht, viel zu unsicher seien, um überhaupt ein Lied zu finden. Sally könne erst einmal selbst den Erik fragen, was er noch von seinem Lied wisse, und dann wollten sie zusammen sehen, ob sie es finden können. Denn sie wolle ja auch gern dem armen Knaben die Erinnerung an das Lied seiner Mutter gönnen. Diese Worte beruhigten nun die Sally, und so packte sie willig ihre Bücher zusammen und brachte jedes wieder an seinen Ort.